Hast du schon mal eine Naturkatastrophe gesehen oder die Naturgewalt live erlebt? Also als ich beim Skifahren war in Österreich in den Bergen, habe ich die Naturgewalt Wind so richtig an meinem eigenen Körper gespürt. Es war also so, dass sich der Wind so gedreht hat, dass er bergauf mir entgegengekommen ist. Und er war so stark, dass ich dann die Idee hatte, also normalerweise fährt man ja beim Skifahren immer Kurven, damit man ein bisschen den Schwung rausnimmt und dann auch zum Schluss bremsen kann. Ne? Und ich habe einfach mich dann so komplett ausgestreckt, dem Wind die volle Breitseite gegeben. Und tatsächlich war das dann so mit meiner Skijacke und dem ganzen Motor, dass ich, obwohl ich geradeaus runtergefahren bin, so, ich bin jetzt nicht rückwärts raufgefahren, aber der Wind war schon so stark, dass er mich so gebremst hat, dass ich eigentlich gar keine Kurven mehr fahren musste. Und da habe ich das erste Mal so richtig die Kraft von Wind erlebt. Finde ich sehr beeindruckend. Das ist ja eigentlich bloß, wenn man so drüber nachdenkt, das ist ja bloß Luft. Das ist ja bloß was, man kann es nicht einmal sehen. Oder was ich auch sehr beeindruckend finde, ist die Naturgewalt Vulkan. Im wahrsten Sinne des Wortes ist ein Vulkan so mächtig, dass er eine komplette Insel in Schutt und Asche zerlegt. Und wenn du als Mensch das aufhalten möchtest, also du kannst es einfach nicht. Also es geht, du musst die Insel verlassen. So stark ist es. Was wir auch in unserer Region vielleicht auch für eine Naturgewalt haben, wo wir auch erleben, ist Hochwasserkatastrophen oder so Flutkatastrophen. Zum Beispiel, wenn die Filz dann bei starken Regenergüssen zu stark ansteigt und vielleicht hat der ein oder andere das sogar schon mal erlebt, wie dein Keller vollläuft mit Wasser und dann kostet es halt richtig viel Geld, es rauszupumpen und dann zu trocknen. Aber das Problem dabei ist mit diesen Naturgewalten, wenn wir darüber nachdenken, wie wir eigentlich sind gegenüber dieser Kraft, wir sind nämlich hilflos. Also wenn so eine richtige Wassermasse dein Haus erfasst, du hast keine Chance. Und das ist ja natürlich auch der Grund, warum wir dann Schutzdämme bauen und vorher schon Maßnahmen ergreifen, um sowas einzudämmen. Aber so eine richtige Naturgewalt, also die kannst du einfach nicht kontrollieren. Und da stoßen wir Menschen sehr schnell an unsere Grenzen. Und Interviewte von solchen Flutkatastrophen, die verwenden dann oft den Ausdruck, dass sie sich hilflos fühlen oder machtlos. Also du kannst einfach nichts machen gegenüber dieser Kraft. Ich denke auch an unsere Lebensumstände, da haben wir dieselben Erfahrungen. Als ich jetzt vor ein bisschen kurzer Zeit mal Influenza hatte, also mit Grippe erkrankt bin, ich war so fertig, ich habe einfach 16 Stunden am Stück geschlafen, weil ich habe einfach keine Kraft gehabt, in die Apotheke zu gehen, obwohl ich die Medikamente gebraucht habe. So fertig war ich da. Und das ist ja jetzt noch nicht einmal eine schlimme Krankheit jetzt in Anführungszeichen. Was machst du denn? Wie fühlst du dich denn, wenn du zum Arzt gehst und der gibt dir dann eine Diagnose und da steht drauf Krebs? Dann fühlt man sich hilflos. Und ich weiß ja nicht, was es bei dir ist. Ich weiß, was es bei mir ist, wo ich an meine Grenzen komme. Wo ich vielleicht also ich habe schlechte Gewohnheiten und ich einfach zu schwach bin, diese Gewohnheiten zu ändern, obwohl ich ganz genau weiß, das ist eigentlich ein Käse, was ich da mache. Ich komme sehr häufig an meine Grenzen, einfach als Mensch. Ich bin einfach zu schwach. Und spätestens, wenn wir am Grab stehen und jemand, den wir geliebt haben, beerdigt wird, dann wird uns klar, wo unsere Grenze ist. Und viele Leute, ich meine, ist ja nachvollziehbar, man weint dann. Aber warum weint man? Warum ist man traurig, wenn man am Grab steht von jemandem, den man verloren hat? Ja, weil man es nicht ändern kann. Das ist das, was uns so hilflos erscheinen lässt. Wenn du in dieser Situation bist, in deinem Leben, dann weißt du ganz genau, wovon ich rede. Dieses Gefühl der Machtlosigkeit. Und genau in diesen Situationen, was auch immer es in deinem Leben ist, wo du merkst, also da ist jetzt eine Limitierung und da kommst du echt nicht weiter, da stellen wir uns alle dann immer dieselbe Frage, nämlich gibt es nicht jemanden, der stark genug wäre, um mir zu helfen? Ist da irgendjemand da, der fähig ist, um mir zu helfen? Und dann suchen wir Ärzte und suchen wir Freunde und wollen überall Hilfe haben. Und das ist die Frage, die wir dann stellen in diesen Situationen. Gibt es jemanden, der mir helfen kann? Und das Erste, was ich sagen möchte, wenn du dich damit identifizieren kannst, du bist nicht alleine damit. Also erstens mal bin ich auch so jemand, der sich die Frage stellt und bestimmt in diesem Raum und auch online, wenn du zuschaust, also du bist wirklich nicht alleine. Du bist nicht alleine mit diesem Gefühl der Überforderung oder Hilflosigkeit. Menschen stellen sich diese Frage andauernd, weil wir einfach begrenzt sind und ja, schwach sind. Menschen haben sich die Frage nach der Hilfe, gibt es jemanden, der stark genug ist, um mir zu helfen, schon immer gestellt. Auch zur Zeit von Jesus. Und so war also Maria und Martha, zwei Schwestern, in genau derselben Situation. Sie hatten einen sehr, sehr kranken Bruder namens Lazarus. Er war so krank, dass er kurz vorm Tod schon war. Und haben dann diese Frage gestellt, gibt es nicht jemanden, den wir um Hilfe bitten könnten, der den Lazarus heilen könnte? Und glücklicherweise waren sie mit Jesus befreundet. Und für Maria und Martha war natürlich glasklar, also wenn es irgendjemanden gibt, der das gut machen kann, der den Lazarus aus dieser Bredouille rausbringen kann, dann ist es Jesus. Die haben diese Geschichten gehört, die wir jetzt Sonntag für Sonntag predigen. Die haben gehört davon, dass Jesus einen Mann geheilt hat, der von Geburt an blind geworden ist. Ja, dann wird er natürlich mit der, was auch immer der Lazarus hatte, dann wird er das auch gerade bringen. Und deswegen schicken Maria und Martha in dieser Situation ihrer Hilflosigkeit, in ihrer Begrenzung, einen Boten zu Jesus und wollen ihn holen. Er sagt Jesus, Herr, der Bote zu Jesus, Herr, der den du lieb hast, ist sehr krank. Das ist genau diese Diagnose, diese Nachricht, diese schlechte. Und wie würdest du dann reagieren, wenn du diese Nachricht kriegst? Hey, da ist jemand, den du liebst und der ist so krank. Was ist dann deine erste Reaktion? Also ich weiß, wie ich reagiere auf so schlechte Nachrichten. Ich bin dann gestresst oder überfordert und versuche dann alle möglichen Leute anzurufen und irgendwas zu tun und eigentlich wirklich überhaupt nicht entspannt. Also ich bin total überfordert, wenn sowas kommt. Aber jetzt achte mal, wie Jesus darauf reagiert. Ich finde es für mich einfach Boss-Move Level 100. Er sagt, als Jesus davon hört, Lazarus Krankheit wird nicht zum Tod führen. Also er kündigt erst einmal ein Wunder an. Und dann sagt er noch eins. Er sagt, diese Krankheit, sie dient viel mehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes, der wird durch sie verherrlicht werden. Also in anderen Worten, erstens mal kündigt er an, dass der Lazarus, dass er am Ende gut rauskommen wird. Und dann sagt er auch noch, und ich bin derjenige, der dadurch geehrt wird und Gott. Also was ist das für eine Overconfidence? Wie krass selbstbewusst musst du sein, um so in einer, aber souverän, ich möchte den Begriff souverän verwenden. Wie souverän ist Jesus? Wie machtvoll ist Jesus? Wir fühlen uns dann hilflos oder machtlos und denken, es gibt keinen Ausweg. Aber Jesus sagt, kein Problem, ich bin völlig entspannt. Und noch eins, er setzt noch einen drauf. Er sagt, Jesus hatte Martha und Maria und Lazarus sehr lieb. Und als er von der Krankheit erfahren hatte, jetzt pass auf, er blieb noch zwei Tage, wo er war. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern, lass uns wieder nach Judäa gehen. Also Judäa ist die Region, in der eben Lazarus und Martha und Maria waren, in dem Dorf Bethanien in der Region Judäa. Er ist nicht hektisch, er ist nicht überfordert, er ist nicht hilflos. Er lässt sich zwei Tage Zeit, bis er überhaupt mal auf die Idee kommt, zu Lazarus zu gehen. Und lässt es sogar, das musst du dir vorstellen, er lässt es willentlich zu, dass die Situation eskaliert und noch schlimmer wird, bis zu dem Punkt, dass Lazarus sogar stirbt, damit das Wunder, das er an Lazarus tut, noch größer ist als eine Krankenheilung. Nämlich er redet von einer Auferweckung aus den Toten. Das ist der Plan von Jesus, den er mit seinen Jüngern macht. Und wenn man diese Story liest, ich bin überwältigt von der Macht, der Autorität, der Kraft von Jesus. Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich so eine Nachricht kriege, ich würde nicht diese Zuversicht haben. Ich komme so schnell an meine Grenzen, ich bin so schnell am Ende. Und ich stelle mir nur die Frage, gibt es da jemanden, der stark genug wäre? Jesus ist anscheinend der Meinung, dass er die Situation locker im Griff hat. Jetzt gab es noch ein zusätzliches Problem, das in diese Schwierigkeit von diesem Todesfall von Lazarus noch obendrauf kommt. Nämlich, dass sie in die Region von Judäa gehen mussten. Und dummerweise, also wenn du die Predigtserie auch verfolgt hast, der Augenzeuge, oder schon mal das Evangelium von Johannes gelesen hast, dann weißt du das auch. Dummerweise war das so, dass er in Judäa viele Feinde hatte. Die wollten Jesus, sie haben es schon versucht, Jesus zu töten, ihn zu steinigen. Und jetzt dahin zu gehen, zurückzugehen in die Region, wo so eine lebensbedrohliche Gefahr ist, ist eigentlich eine schlechte Idee. Oder was, wo ich wiederum sagen würde, nee, also das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Ich will nicht mein Leben aufs Spiel setzen, nur jetzt wegen Lazarus, wegen meinem Freund. Jesus nimmt es locker und hat kein Problem damit, diese Region zu betreten, wo Lebensgefahr ist, wo seine Feinde sind. Er ist komplett entspannt. Und das ist was uns wirklich ins Herz sinken muss. Okay, ja, wir sind oft, wenn wir in dieser Situation sind, wo wir an unsere Grenzen kommen, was auch immer das ist, wir sind oft voll überfordert. Aber Jesus ist es nicht. Und glücklicherweise ist die, wenn man dieses Evangelium von Johannes liest, ist es sehr realistisch. Da gibt es jetzt einen Jünger, der genau diesen Kritikpunkt anbringt an Jesus, der Thomas, der repräsentativ natürlich für uns steht und für alle anderen Jünger. Er sagt, also Jesus sagt, komm, wir wollen jetzt gehen nach Judäa in diese gefährliche Region. Und Thomas, der auch Zwilling genannt wird, sagt zu den anderen Jüngern, wir wollen mitgehen und mit ihm sterben. So, er sagt, nee, es ist keine gute Idee, Jesus. Wir werden da noch umkommen und ich bin nicht bereit dazu, dieses Risiko einzugehen. Und am Ende des Tages muss man ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich auch bereit gewesen wäre dazu. Sehr, sehr schwer, so sich das vorzustellen. Bin ich bereit? Also denk mal darüber nach, bist du bereit, dein Leben aufs Spiel zu setzen, so eine Gefahr einzugehen? Für Jesus ist es kein Problem. Also er geht jetzt nach Bethanien, in diese Region von Judäa, und dann kommen die Leute schon zu ihm und sagen, Jesus, der Lazarus, der ist schon seit 4 Tagen im Grab. Lazarus, Beerdigung hast du verpasst. Und auch da ist er nicht erschrocken. Er hat seinen Jüngern vorher schon erklärt, was er für einen Plan hat, dass er das willentlich zugelassen hat, um ein unglaubliches Wunder an Lazarus zu vollbringen. Aber, und das muss man auch sagen, es gab natürlich noch andere Personen, die in dieser Situation involviert waren. Und dann kommen wir wieder zurück auf die 2 Schwestern, auf die Maria und die Martha. Die waren natürlich todtraurig, im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben sich die Seele ausgeweint, die waren völlig am Boden. Und jetzt ist Jesus auf dem Weg nach Bethanien. Und genau an diesem Punkt in dem Evangelium von Johannes, da möchte ich euch jetzt mit reinnehmen und es einfach aus meiner Bibel auch vorlesen. Denn ich glaube, wir können sehr viel daraus lernen, wie Jesus mit Martha umgeht, wie Jesus mit der Maria umgeht. Und ich glaube, wir können aus dieser Konversation mit Martha und Maria auch sehr viel Hoffnung schöpfen für uns. Wenn du eine Bibel hast, ist es jetzt eine Chance, um zu glänzen. Auch online kannst du gerne daheim aufschlagen. Im Evangelium von Johannes, im Kapitel 11 befinden wir uns und ich lese ab Vers 20 vor. Also Jesus ist jetzt in Bethanien und dann geschieht Folgendes. Als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, eilte sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer du ihn bittest. Das ist für mich so dermaßen beeindruckend. Diese Frau, diese Martha, ist so heilig. Da kann ich mir nur eine Scheibe abschneiden. Du musst dir diese Situation vor Augen malen. Ihr Bruder ist im Grab und jetzt eilt sie zu Jesus entgegen und sie kommt zu ihm und sagt, Herr, wenn du da gewesen wärst, dann wäre sie gesund. Und sie hält da an Jesus fest und dann setzt sie nochmal eins drauf und sagt, und auch jetzt, wenn du irgendwas von Gott erbittest, dann kannst du das Wunder tun. So stark ist der Glaube von Martha. Und Jesus weiht sie dann in sein Vorhaben ein. In Vers 23 sagt Jesus, dein Bruder wird auferstehen. Ja, erwiderte Martha, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen. Also Jesus sagt jetzt eigentlich schon das Ende der Geschichte, er spoilert das Ganze, das Ende, wie es ausgeht. Also sein Plan ist, er will den Lazarus vom Tod auferwecken. Aber für Martha ist es, obwohl sie eigentlich so gläubig war und so weit war und so stark an ihm geglaubt hat, ist es trotzdem nicht so in ihr Denken reingegangen. Sie hat dann so gedacht, ja klar, am Ende der Zeit, am Tag der Auferstehung, wo Gott dann die Welt richten wird, dann wird der Lazarus auferstehen. Ja, für sie war es jetzt keine Kategorie, dass sie Jesus im Hier und Jetzt was machen kann. Und die Antwort von Jesus ist wieder der nächste Punkt, wo wir seine Macht, seine Stärke, seine Überlegenheit sehen. Jesus sagt zu ihr, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Du sprichst von einem Event am Ende der Zeit. Ich bin dieses Event. Du sprichst davon, dass irgendwas zu einem Leben kommt. Ich bin das Leben. Wer von uns würde jemals, der auch nur irgendwie noch bei Sinnen ist, so eine Behauptung von sich selber machen? Das ist, wie stark Jesus von sich selbst weiß, wer er ist. Ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, sagt er wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat. Und niemals sterben. Und dann wird es persönlich. Und er sagt, glaubst du das, Martha? Und sie antwortete, ja, Herr, ich bin zu dem Glauben gekommen, dass du der Christus bist, der Messias für die Juden. Der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und damit verließ sie ihn und kehrte zu Maria zurück. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön, wie Jesus mit der Martha redet. Okay, vielleicht auf einer intellektuelleren Ebene, wie jetzt vielleicht dann später bei der Maria. Aber er hat genau das, was sie gebraucht hat, das hat er ihr gesagt. Okay, und sie ist wirklich zu dem Glauben gekommen, du bist der Messias. Und sie war wahrscheinlich aufgeregt, was wird jetzt passieren? Also jetzt hat sie es verstanden, dass Jesus vorhat, ihren Bruder zu erwecken aus den Toten. Wie würdest du dich da fühlen in dieser Situation? Und sie geht jetzt zurück zu Maria und jetzt switchen wir zur anderen Person, zur Schwester von Martha. Und pass mal auf. Vers 28. Sie verließ ihn und kehrte zu Maria zurück. Sie nahm Maria beiseite und sagte zu ihr, der Meister ist hier und er will dich sehen. Das hat ja Jesus gar nicht gesagt. Also ich meine, die will einfach nur die Maria aus ihrer ganzen Depression, aus diesem Loch rausbringen. Die war so aufgebaut durch diese Begegnung, die sie mit Jesus hatte, mit diesem Gespräch, dass sie einfach nur sagt, ey, komm, jetzt geh du auch bitte zu Jesus. Vers 30. Jesus war außerhalb des Dorfes geblieben, dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Und die Leute, die zum Haus gekommen waren, um Maria zu trösten, sahen sie eilig weggehen. Da folgten sie ihr, weil sie vermuteten, dass sie zu Lazarus Grab wollte, um zu weinen. Also in anderen Worten, die Maria, die schafft es jetzt nicht mehr. Die Leute, die haben schon gesehen, die will jetzt schon wieder zum Grab vom Lazarus und schon wieder weinen. Und der ist es jetzt einfach zu viel. Jetzt ist es so in Rage. Aber in Wahrheit wollte sie bloß zu Jesus, weil sie einfach völlig hoffnungslos war, eigentlich sich aufgegeben hatte. Vers 32, als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war und ihn sah, warf sie sich ihm zu Füßen. Und sagte, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Sie sagt genau dasselbe, das Maria, Martha sagt. nur, dass sie den Nachtrag noch nicht dabei hat. Herr, und was du von Gott bittest, das wird er dir auf jeden Fall geben. Also die Maria, die hat sich völlig vergessen. Die war völlig am Ende. Und sie weint und sie wirft sie zu den Füßen von Jesus. Und sie sagt einfach, ja, wenn du da gewesen wärst, dann wäre es besser ausgegangen. Aber jetzt ist es halt so und komm, jetzt lass uns sterben. Und sie ist einfach am Ende. Nachvollziehbarerweise, wenn du in der Zeit damals eben alleine warst als Frau und der Bruder da dann auch nicht mehr da war, um dich zu versorgen. Schwer, schwer. Und ich finde es interessant, wie Jesus unterschiedlich umgeht mit Martha und mit Maria. 33. Als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllte ihn Zorn und Schmerz. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er. Sie antworteten, Herr, komm mit und sieh. Und da weinte Jesus. Die Leute, die in seiner Nähe standen, sagten, seht, wie sehr er ihn geliebt hat. Einige meinten jedoch, dieser Mann hat doch einen Blinden geheilt. Warum konnte er Lazarus nicht vom Tod bewahren? Siehst du, er identifiziert sich mit dem Schmerz, den Maria hatte. Okay, die Martha, die hat vielleicht mehr das Intellektuelle, dieses Kopfmäßige gebraucht, aber die Maria, er weint. Und das ist was, was uns wirklich ins Herz reinsinken muss, wenn du diese Hilflosigkeit verspürst, genauso wie die Maria, wo du dich schon vergessen hast. Jesus, der kann dich verstehen. Er weint mit dir. Und manchmal kann man nichts anderes machen, als dann einfach mitzuweinen. Und wieder war Jesus innerlich erschüttert, während er zum Grab ging. Es war eine Gruft, vor deren Eingang man einen Stein gerollt hatte. Rollt den Stein fort, befahl Jesus. Es ist krass eigentlich, wenn du denkst, es ist ein Aufruf zur Grabschändung. Wenn ich in der Situation wäre, ich weiß echt nicht, ob ich das machen könnte. Jetzt nimm die Schaufel und buddel mal ein Loch aus da am Friedhof und hol die Kiste raus. Damals waren halt die Gräber in Stein. Also das war praktisch so, dass sie den Stein dann vor das Grab gerollt haben und den dadurch verschlossen haben. Und die Beerdigung war praktisch auf diese Art und Weise. Und das ist wichtig. Das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Damit die Auferstehung stattfinden kann, musst du aber auch den Stein wegrollen. Das ist ein Schritt des Glaubens, ja. Das ist nicht einfach. Und da steht dann auch, und sie rollten den Stein weg. Also es brauchte mehrere Leute, weil der so schwer war, dass das Problem aus dem Weg geschafft, dieser Stein aus dem Weg geschafft wird. Und das ist was, was wir auch ganz klar wissen müssen. Wenn wir das Wunder erleben wollen, wenn wir die Rettung aus unserer Hilflosigkeit erleben wollen, dann müssen wir auch im Glauben an Jesus sein und dann den Stein wegrollen. Selbst wenn es wirklich ein großer Schritt, eine große Herausforderung ist. Rollt den Stein fort, befahl Jesus, 39. Doch Martha, die Schwester der Verstorbenen, wandte ein, Herr, inzwischen wird der Gestank schrecklich sein, denn er ist schon seit 4 Tagen tot. Jesus erwiderte, habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Da rollten sie den Stein beiseite. Das ist auch wieder schön eigentlich, wie realistisch das Ganze beschrieben wird, wo dann diese Herausforderung kommt und die Martha, die ja eigentlich gesagt hat, du bist der Messias und ich glaube an dich und du bist, ich glaube es, dass du die Auferstehung bist, ich glaube es, dass du in die Welt gekommen bist, um der Messias für uns zu sein. Ich bin da überzeugt davon, aber dann, als es dann darauf ankam, diesen Stein wegzurollen, also, aber Herr, der stinkt ja schon, er ist ja schon verwest, ist ja schon seit 4 Tagen drin, komm, lass das jetzt lieber. Und Jesus dann auch so ein bisschen auch diese Zurechtweisung, hey, ich dachte, du wolltest dieses Wunder sehen. Habe ich dir nicht gesagt, dass wenn du glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Sehr, sehr realistisch, sehr, sehr, ich kann mich sehr gut mit der Martha identifizieren. Ich bin vielleicht genauso, dass ich sagen würde, ja, ich glaube schon an Jesus und kann das intellektuell auch bestätigen, aber so richtig, wenn es dann darauf ankommt, auch so zu handeln im Glauben und Taten folgen zu lassen, im Vertrauen an Jesus zu leben, das ist dann nochmal eine andere Kategorie. Vers 41, da rollten sie den Stein beiseite. Dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Und dann kommt der Höhepunkt der Geschichte. Dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Er war in Grabtüchern gewickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele von den Juden, die bei Maria gewesen sind und Zeugen dieses Geschehnisses geworden waren, glaubten nun an Jesus. Und dann noch die Kehrseite. Ein paar jedoch liefen zu den Pharisäern und trugen ihnen zu, was Jesus getan hatte. Warum schreibt der Apostel Johannes so eine Geschichte auf? Also warum finden wir das in der Bibel? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Ich bin der Überzeugung, dass er es aufgeschrieben hat, damit wir an Jesus glauben. Damit wir überzeugt sind in diesen Situationen, wo wir an unsere Grenze kommen. Und eigentlich wirklich nicht mehr weiter wissen und uns diese Frage stellen, gibt es nicht jemanden, der stark genug ist, um mich da rauszuholen? Und dann zu sagen, Jesus ist stark genug, glaube an ihn und roll den Stein weg. Ja, es ist ein Schritt des Glaubens, es ist nicht einfach. Aber dann wirst du dieses Wunder erleben. Er schreibt es auf, damit wir an Jesus glauben. Und in dieser Geschichte finden wir unterschiedliche Rollen von Menschen, wie sie mit Jesus ja, teilweise glauben, teilweise nicht glauben. Und welche Rolle nimmst du ein in dieser Geschichte? Ich möchte das jetzt ganz persönlich machen. Vielleicht bist du so wie der Thomas, der ja eigentlich schon Jesus die ganze Zeit nachfolgt, aber dann so zu sagen, oh, das ist jetzt lebensbedrohlich, da will ich eigentlich, komm, lass mir das lieber. Und ich kann das nachvollziehen, wenn du sagst, es ist mir ein bisschen zu viel oder zu riskant oder zu viel Kosten. Ja, dann bist du vielleicht in dieser Geschichte der Thomas. Oder du bist in dieser Geschichte die Martha, die schon auch glaubt und so an Jesus festhält und es vor allem auch intellektuell so nachvollziehen kann und sagt, ja, und du bist der Messias und du bist der Sohn Gottes und ja, ich glaube an dich. Aber als dann halt die Situation kam, dass man den Stein wegrollt, dann so, ah, Jesus, der ist noch, der stinkt doch, das machen wir lieber nicht. Und so glauben, aber nicht ganz. Oder bist wie die Maria vielleicht. Du bist einfach, und du fühlst dich am Ende und du weinst und du kannst einfach nicht mehr. Und das Einzige, was du eigentlich machen kannst, ist, du wirfst dich auf den Boden und sagst, Jesus. Das ist auch eine Art, wie wir einen Glauben ausdrücken können, indem wir uns in unserer innersten Not an ihn wenden. Oder du bist wie die umstehenden Leute in dieser Geschichte, die einfach nur so von außen das Ganze jetzt so beobachtet haben und dann sehen sie, dass Lazarus vom Tod auferweckt wird und dann steht da, und viele glaubten nun an Jesus. Also du lässt dich einfach überzeugen von den Taten. Du lässt dich überzeugen von den Erfahrungsberichten von anderen Gläubigen. Lässt dich überzeugen von der Kraft Gottes in deinem Leben, indem du selber gläubig wirst an Jesus. Und anfängst, der Lehre und dem Charakter von Jesus nachzueifern. Oder du bist wie die anderen umstehenden Leute, die dann zu den Pharisäern gehen, also den jüdischen Leuten, die eigentlich Jesus konträr gegenübergestanden sind und ihn töten wollten. Und du bist ein bisschen der Feind. So, welche Rolle nimmst du ein in dieser Geschichte? Ich glaube, dass wir alle in unserem Leben an einen Punkt kommen, wo wir uns irgendwann mal die Frage stellen. Und das ist bei jedem von uns unterschiedlich. Wir sind so viele Leute in diesem Raum, so viele Leute, die online zuschauen. Und das ist bei jedem unterschiedlich, wo wir an unsere Grenze kommen. Und ich weiß genau, wo meine Grenzen sind. Wo ich mir die Frage stelle, also geht es jetzt eigentlich noch weiter? Ich möchte jetzt gerne, also die Anwendung ist ganz klar, wir müssen jetzt im Gebet, im Glauben an Jesus uns zu ihm wenden. Genauso wie die Martha und die Maria. Und Jesus hat dann seinen Weg mit jedem von uns auf seine Art und Weise, wie wir es auch brauchen. Ich möchte jetzt gerne für dich zum Abschluss beten und lade dich ein, dich einfach so mit einzuklinken in meine Worte. Okay? Ich werde jetzt auf die Knie gehen und möchte für dich beten und für diese Situationen, für deinen Krankheitsfall, für deinen geliebten Angehörigen, der gestorben ist. Und ich bin gespannt, was du erzählen wirst, wenn du den Stein wegrollst, wie dann in dein Leben die Auferstehung reinkommt. Jesus, wir haben Grenzen. Wir wissen, dass wir immer wieder an unser Ende kommen. Und du weißt ganz genau, was in uns ist. Wir müssen es dir nicht mal sagen, denn du weißt es bereits, wie wir uns fühlen. Und ich danke dir, dass du mit jedem von uns so umgehst, wie er es braucht. Und dass du jedem von uns so begegnest, wie wir weiterkommen. Sei es auf die Art von Martha oder auf die Art von Maria. Ich danke dir, dass du ein Wunder tun kannst in unserer Begrenztheit, in unserer Schwachheit. Und ich bitte dich, dass du es tust. Es sind so viele Krankheitsfälle, so viele Traurigkeiten, so viel Leid und Schmerz. Und ich danke dir, dass du empathisch bist und es nachvollziehen kannst, dass du selbst weinst. Und sagst sogar, dass du es bewusst zugelassen hast, in dem Fall von Lazarus, damit das Wunder noch viel größer wird. Und am Ende möchten wir sagen, Herr, du kriegst die Ehre dafür, Herr. Wir möchten auf dich vertrauen, wir möchten auf dich schauen, auf dich unser ganzen Fokus legen. Und ich bitte dich, dass du jetzt wirkst durch deinen Geist in uns und uns diesen Durchbruch gibst, Herr, nachdem wir uns so sehr sehnen. Herr, danke, dass du so stark bist, so mächtig bist, dass du es locker im Griff hast, dass du nicht erschüttert bist, auch wenn wir vielleicht erschüttert sind. Ich danke dir so sehr, dass du entspannt bist, dir Zeit lässt, dass wir deswegen auch entspannt sein können, weil du es im Griff hast und dass wir dir abgeben, Herr. Und wir möchten jetzt dir diese Situation, wo wir nicht mehr weiterkommen, abgeben und sagen, Herr, nimm du es und sagen, ja, wir glauben an dich, im Namen von Jesus.